Wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du zu uns sprechen möchtest. Herr, wir danken dir, dass wir dein Wort in unseren Händen halten können. Und wir bitten dich, dass du unser Leben in deine Hände nimmst. Amen. Guten Morgen. Bevor es jetzt in die Wüste geht, geht es noch auf den Mond. Weil ich möchte nämlich zuerst einen Fehler zugeben und klarstellen. Die erste Mondlandung, die war nicht im Juni 1969, wie ich letztes Monat gesagt habe, sondern die war im Juli. Da habe ich mich um einen Monat vertan. Tut mir leid. Alles andere damals hat aber gestimmt. Und es ist wirklich erstaunlich, dass Menschen auf den Mond wollen. Das ist noch viel schlimmer wie eine Wüste, natürlich. Da kann so viel schief gehen. Und da braucht man so viel Vertrauen bei so einer Reise. Sehr gut, dass wir Christina nicht auf den Mond schießen. Nur nach Tansania schicken wir sie. Und ich möchte dir heute Mut machen, Christina. Aber ich möchte uns allen heute Mut machen. Mut machen, Jesus zu vertrauen, wo immer er uns auch hinschicken wird. Wo immer er uns hinführt. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sehen wir ja immer wieder, wie Jesus Menschen in schwierige Situationen führt, in ausweglose Situationen. Direkt in die Wüste hinein, ohne Wasser und Brot. Und wir sehen auch immer wieder, wie er da Vertrauen weckt. Wir lesen heute eben weiter im Buch Exodus. Unmittelbar davor, auf unserer Stelle, war das, wie Georg schon gesagt hat, großartige Jubelgesänge und heute geht's in die Wüste hinein. Ja, also, hab schon gesagt, wir schicken dich nicht in die Wüste und die wenigsten von uns werden wahrscheinlich jahrelang, jahrzehntelang durch irgendeine Wüste irren. Aber wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann bist du auch mit demselben Gott unterwegs. Und dieser Gott, der befreit aus der Sklaverei, aus einem Sklavenleben. Und er wird auch dich führen und versorgen und er wird auch bei dir Vertrauen wecken. Gott hat die Israeliten gerade befreit, an der Stelle, wo wir jetzt da einsteigen, ins zweite Buch Mose, ins Buch Exodus. Der furchtbare Tyrann, der sie umgebracht hat, missbraucht hat, der ist tot. Die Israeliten sind frei und sie haben gejubelt, sie haben gefeiert. 3 Tage später ist ihnen das Wasser ausgegangen. 1 Monat später haben sie nichts mehr zu essen gehabt. Wie ist es dazu gekommen und wie hat Gott sie da wieder rausgeholt? Das Erste, was mir da aufgefallen ist, in dieser Bibelstelle von 2. Mose, Buch Exodus, Kapitel 15, ab Vers 22 bis Kapitel 16, ist, dass Gott führt. Ich lese mal vor, wie das da beginnt, in Kapitel 15 und dann auch den Anfang von Kapitel 16. Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen und sie zogen hinaus in die Wüste Schur und wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Und in Kapitel 16 fängt es so an. Und sie brachen von Elim auf und die ganze Gemeinde der Söhne Israel kam in die Wüste Zin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des 2. Monats nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten. Da murrte die ganze Gemeinde der Söhne Israel gegen Mose und Aaron in der Wüste. Und die Söhne Israel sagten zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Denn ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um diese ganze Versammlung an Hunger sterben zu lassen. Es geht also für sie von Wüste zu Wüste. Das war aber nicht die Idee von Mose, das wissen wir schon ab Kapitel 13, Vers 22. Wir haben da schon gelesen, dass der Herr selbst da war. Und dass der Herr selbst sie geführt hat. Der Herr führt sie in diese Wüste hinein, in diese Wüsten. mehrere Wüsten hintereinander. Und da kommt raus, was in ihnen steckt. Christina wird bald in ein völlig fremdes Land gehen und das kann verwirrend sein, herausfordernd. Und vielleicht kennt ihr auch solche Situationen, so ähnlich, jetzt nicht so wie bei denen in der Wüste, aber so ähnlich. Ich bin mal von einem sehr verwirrten Bahnangestellten in Innsbruck ins falsche Land geschickt worden. Wir wollten nach Katowice in Polen und er hat mir eine tolle Verbindung rausgesucht, die billiger und schneller war, aber halt Katowice in Tschechien. Gut, und meine Frau und ein Freund und ich, wir sind da in Budweis stecken geblieben. Da sind wir dann draufgekommen, dass da irgendwas nicht stimmt. Und unser Freund hat gesagt, bleibt ihr beim Gepäck, ich gehe zum internationalen Schalter. Rausfinden, was wir jetzt tun müssen. Er ist wiedergekommen, ganz aufgelöst. Am internationalen Schalter war niemand, der Englisch, Französisch oder Deutsch gesprochen hat. Er hat gesagt, wir müssen zurück nach Österreich, auf sicheren Boden, da verstehen sie uns wenigstens. Ja, bei meiner Frau und ich ist auch rausgekommen, was in uns steckt. Wir haben uns gedacht, jetzt sind wir schon mal in Budweis. Da gibt es doch dieses berühmte Kulturgut. Budweis, da könnte man doch mal ans Trinken in Budweis. Es kommt halt irgendwie raus, was in dir steckt. Und das war ja nicht wirklich gefährlich. Heute lachen wir über dieses Mini-Abenteuer. Es ist nicht so, wie wenn du in der Wüste bist und kein Wasser mehr. Aber trotzdem, sobald wir mit unserem Latein am Ende sind, kommt raus, was in uns steckt. So war das auch bei den Kindern Israels da. Sie murren, murren und murren. Es ist leicht zu sagen jetzt zu ihnen, ihr habt doch gerade so gejubelt und gefeiert. Oder weil Gott euch mit so gigantischen Wundern befreit hat. Jetzt vertraut doch endlich. Das kann man leicht sagen. Aber nach 3 Tagen ohne Wasser in der Wüste, da kommt raus, was in dir drin steckt. Und hier auch, bei den Israeliten, da wird heftigst gemurrt. Kapitel 15, Vers 22, was sollen wir trinken? Kapitel 16, Vers 3, wären wir doch durch die Hand Gottes im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Denn ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um diese ganze Versammlung am Hunger sterben zu lassen. Todesangst, Durst, Hunger, jetzt kommt alles ans Licht. Ihr seid schuld, Gott ist schuld. Besser wären wir in Ägypten geblieben. Was ist denn das für eine Leitung da? Die bringen uns an einen Ort ohne Wasser. Da gibt es nicht einmal Wasser. Das kann doch nicht Gottes Wille sein. Aber da in unserem Text ist Gottes Wille recht klar. Er will, dass die Menschen ihn erkennen. Dass seine Leute ihm vertrauen und dass sie ihn so erkennen. Kapitel 16, Vers 12. So werdet ihr erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Also zuerst führt er sie in eine ausweglose Situation. Dadurch prüft er sie. Er bringt ans Licht, was in ihnen steckt. Und dann greift er ein. Hier in dieser Geschichte löst er das Wasserproblem und das Nahrungsproblem und er versorgt seine Menschen. Das ist das Zweite, was mir aufgefallen ist. Gott versorgt. Er gibt ihnen das, was sie brauchen. Dann, wann sie es brauchen. Er gibt ihnen Wasser. Er gibt ihnen Wachteln. Und er gibt ihnen 40 Jahre lang Brot vom Himmel. Wenn du mit Gott unterwegs bist, dann bedeutet das jetzt natürlich nicht, dass du immer alles kriegst, was du willst. Es sind nämlich schon in den letzten 2000 Jahren Christen verhungert, sind Christen verdurstet. Es gibt Christen, die krank werden und sterben, auch wenn sie Vertrauen in Jesus haben. Es gibt Christen mit Brillen und Plompen. Und es gibt sogar Christen mit jahrelangen Depressionen, die Jesus in ihrer Krankheit vertrauen. Es gibt Christen, die ihren Job verlieren. Also wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn du Jesus vertraust, dann kriegst du, was du brauchst. Aber nicht immer das, was wir uns wünschen. Gesundheit, Glücksgefühle, Geld. Nein, Gott gibt uns, was wir brauchen. Also wir lesen diesen Text da nicht so, dass Gott uns immer alles gibt, was wir wollen. Aber zwei Dinge fallen mir auf, die Gott wirklich immer jedem Christen gibt. Gehör und Gegenwart. Gehör, damit meine ich, Gott hört dich. Er hört unsere Bitten, unser Murren, unser Flehen, unser Schreien, wenn Mose da zu Gott schreit in Kapitel 15, Vers 22. Gott hört. Und das wird da total intensiv betont in unserem Text. Vers 7, Gott hat euer Murren gehört. Vers 8, Gott hat euer Murren gehört. Vers 9, Gott hat euer Murren gehört. Und dann Vers 12 spricht Gott selbst, ich habe euer Murren gehört. Gott hört es. Er hört zu und es ist ihm auch nicht egal, was wir sagen. Ich finde, es ist ermutigend. Gott ist es nicht egal, was du sagst. Egal, wie es dir geht, egal, was du brauchst, egal, wo du dich falsch geführt fühlst, wo dir was fehlt, Gott hört dich. Sag ihm alles. Gott schenkt Gehör. Das ist so toll. Das verspricht er uns wirklich jedem Christen. Und das Zweite ist Gegenwart. Gott schenkt seine Gegenwart. Schau dir Vers 10 an. Das hat mich sehr überrascht beim Lesen von diesem Text. Vers 10, Kapitel 16, Vers 10. Da geschah es, als Aaron zur ganzen Gemeinde der Söhne Israel redete und sie sich zur Wüste hinwandten. Siehe, da erschien die Herrlichkeit des Herrn in der Wolke. Die Wüste, das ist doch ihr Problem, dass sie da in der Wüste sind, oder? Wenn sie nur nicht in der Wüste wären. Aber Gott ist auch in der Wüste da. Sie wenden sich zur Wüste hin und da erscheint die Herrlichkeit Gottes ihnen. Also wo auch immer Gott dich hinführt, wie auch immer das jetzt wird in Tansania, wie das immer wird in Oberösterreich oder wo Gott dich noch hinführen wird, Gott schenkt Gegenwart. Gott ist da. Und er wird sein Ziel, sein gutes Ziel mit uns erreichen. Wie schon gesagt, das bedeutet nicht, dass er uns immer Geld, Gesundheit und Glücksgefühle gibt, die wir gern hätten. Nein, er gibt das, was wir wirklich brauchen. Und dann bringt er uns sicher an sein gutes Ziel, auch wenn wir dabei krank oder traurig sind. Sein Ziel ist gut und es wartet ein Himmel auf uns. Der Himmel. Das ist da, wo er so nahe da ist, dass er uns jede Träne abwischen wird. Das ist das Ziel Gottes mit uns. Und während wir da unterwegs sind, da ist sein Ziel für uns, dass wir ihm vertrauen. Und wir sehen das hier auch in diesen Geschichten, diesen Berichten aus dem Alten Testament, wie Gott dieses Ziel erreicht, wie Gott Vertrauen weckt, wie Gott Vertrauen sucht und weckt und trainiert. Das ist das Dritte, das mir aufgefallen ist. Gott weckt Vertrauen. Gott gibt nämlich da, wo sie das Wasser nicht trinken konnten, er gibt dann trinkbares Wasser. Du musst nur dieses Stück Holz ins Wasser werfen. Ja, wer hat da wohl als Erster probiert? Und Gott gibt Essen. Gott hat versprochen, Brot vom Himmel regnen zu lassen. Brot. Vom Himmel regnen zu lassen. Wer hat das wohl als Erster probiert? Und dann hat Gott gesagt, es ist nicht haltbar über Nacht. Aber morgen gibt es wieder genug. Morgen gibt es genug wieder für den Tag. Wer hat das wohl geglaubt? Und dann hat Gott gesagt am sechsten Tag, hoppla, jetzt habt ihr plötzlich das Doppelte gesammelt. Morgen wird es nämlich haltbar sein, damit ihr euch ausruhen könnt. Ihr müsst morgen nicht nachschauen gehen, ob was da ist. Wer hat das geglaubt? Wer hat das wohl ernst genommen? Es sind lauter Möglichkeiten für die Menschen, Vertrauen zu entwickeln. Denn Gott sucht vertrauen. Er sucht Menschen, die ihm zuhören und die ihm vertrauen und das tun, was er gesagt hat. Und die ihn dann dabei erleben. Und er weckt ja da dieses Vertrauen. Er gibt Gründe, ihm zu vertrauen. Das Wasser wird ja wirklich trinkbar. Das Brot kommt wirklich vom Himmel und versorgt sie. Und es ist auch wirklich haltbar, wenn Gott es anordnet. So trainiert er ihr Vertrauen. Tag ein, Tag aus gibt er ihnen das tägliche Brot. Am sechsten Tag gibt er ihnen das Doppelte. Alle kriegen genug. Keiner kann es hamstern und horten. Außer wenn Gott halt einen Krug für die Nachwelt aufbewahren will, dann ist es plötzlich haltbar. Denn auch die zukünftigen Generationen brauchen Gründe, ihm zu vertrauen. Und so weckt er Vertrauen, so sucht er Vertrauen und trainiert er Vertrauen. Und so gibt er auch Gründe zum Vertrauen. Aber diese Leute haben kein Vertrauen. Sie murren. Sie versuchen, das Brot vom Himmel zu hamstern. Sie glauben diese Sache mit dem Ruhetag nicht. Und der Herr sagt dann am Ende von der Wasser- und Nahrungskrise in der Wüste, da sagt er in Kapitel 16, Vers 22, wie lange habt ihr euch nun schon geweigert, meine Gebote zu halten? Das ist noch nicht einmal 2 Monate nach dem Auszug. Da versteht man, wie geduldig Gott wirklich ist, wenn er das dann noch 40 Jahre lang so aushaltet. Aber da sagt er schon, wie lange habt ihr euch nun schon geweigert, meine Gebote und Gesetze zu halten? Und der Herr Jesus, der sagt im Neuen Testament, in Matthäus 17, Vers 17, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Gott sucht Menschen, die ihm vertrauen. Nicht blind natürlich, sondern durchdacht und begründet und realistisch. Die Kinder Israels, die haben ja ihre Erfahrungen in Ägypten gehabt. Sie haben das Rote Meer erlebt, die Wolkensäule, die Feuersäule. Sie haben trotzdem noch nicht vertraut. Trotzdem kriegen sie da jetzt wieder eine Chance. So wie wir auch heute eine Chance kriegen, wieder zu vertrauen. Deswegen bitte ich dich, bitte vertraue Jesus. Bitte fang an, Jesus zu vertrauen. Wenn du keine Gründe kennst, warum du ihm vertrauen kannst, dann informier dich. Es gibt haufenweise historische und philosophische Gründe, Gott zu vertrauen. Ich habe ein paar Bücher mitgebracht. Lies zum Beispiel im Sommer wieder mal so ein Buch oder zum ersten Mal. Lies doch mal von C.S. Lewis wieder oder zum ersten Mal Pardon, ich bin Christ. Ein Klassiker. Im Sommer ein Buch. Das geht sich hoffentlich aus. Wie wär's? Lern doch mal die Gründe kennen. Oder dieses Buch von Jürgen Spieß aus gutem Grund. Das ist sogar noch dünner. Das ist ganz, ganz dünn. Oder ganz neu, kein Grund zur Skepsis. 8 Gründe für die Glaubwürdigkeit der Evangelien. Ich habe da ein paar Bücher hingelegt, zum Anschauen, nicht zum Ausleihen. Du kannst sie kaufen in der christlichen Bücherzentrale in Wels. Aber nimm dir doch das vor, in diesem Sommer wieder mal ein Buch zu lesen und lern doch diese Gründe kennen, die schon so viele Menschen auf der ganzen Welt überzeugt haben. Dieser Gott, dem kann man wirklich vertrauen. Und erinnere dich, was du schon selbst mit dem Herrn erlebt hast. Vielleicht kennst du das auch, wie das bei mir ist. Du hast irgendwas erlebt mit dem Herrn und dann denkst du dir, nach dieser Erfahrung kann mich nie wieder irgendwas umhauen. Und ein halbes Jahr später bist du dir nicht mehr so sicher. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wer dieser Herr ist. Wer unser Herr Jesus ist. Erinnere dich daran, was er in deinem Leben getan hat. Und erinnere dich daran, wer er ist, was er von sich selbst sagt. Jesus hat gesagt, dass wir bei ihm lebendiges Wasser finden. Dass er das Brot vom Himmel ist, dass er uns ewiges Leben gibt. Das hat Jesus uns versprochen. Und dann ist Jesus ans Kreuz gegangen, wirklich und historisch nachprüfbar ans Kreuz gegangen und gestorben. Und dann ist er wirklich und historisch nachprüfbar wieder auferstanden. Das Kreuz beweist seine Liebe. Das Kreuz war kein Unfall, sondern es war so wie bei diesen Astronauten, wenn sie vom Weltall zurückkommen. Bei den Apollo 11 Astronauten. Die waren im Weltall und wenn sie da geblieben wären, dann wären sie gestorben. Die müssen zurück auf die Erde, um zu leben. Aber wenn die jetzt schutzlos in die Atmosphäre wieder eintreten, dann verglühen sie. Die Lösung war, da war vorne ein Hitzeschild drauf. Ein Hitzeschild, der die extremen Temperaturen auch nicht ausgehalten hat, aber der sie beschützt hat. Dieser Hitzeschild ist verglüht beim Eintritt in die Atmosphäre. Der ist verglüht, aber sie waren sicher. Und genau das hat Jesus für uns am Kreuz getan. Wir waren alle weit weg von Gott. Wir waren alle weit weg von Gott. Gott ist das Leben, aber unser Misstrauen, unsere Rebellion, die katapultiert uns in die Dunkelheit und in die Kälte. Wir müssen zurück zu Gott, wenn wir leben wollen. Aber wir können nicht, weil er zu gut ist. In seiner Nähe, da verglühen wir mit unserer Schuld. Das kann kein Mensch überstehen. Wir verglühen mit unserer Schuld in seiner Nähe. Aber Jesus hat diese Schuld für uns am Kreuz auf sich genommen, damit wir wieder sicher zurück zu Gott kommen. Er ist für uns gestorben, damit wir nicht sterben müssen. Und er ist nicht nur verglüht, er ist auch wieder lebendig geworden. Und weil er lebt, lebt er jetzt mit uns. Wenn du ihm vertraust, dann gibt er dir Freiheit, völlige Vergebung, ewiges Leben. Er gibt deinem Leben Sinn. Und er ist da, er hört dich und er führt uns. Und das ist wirklich wahr, das ist wirklich wahr, das ist alles so passiert. Und das beweist, dass Gott dich liebt. Römer 5, Vers 8. Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Was beweist, dass Gott dich liebt? Dass du in der Früh aufwachst mit einem guten Gefühl? Dass du einen Parkplatz gefunden hast? Dass Christus für dich gestorben ist, als du noch ein Sünder warst, das beweist Gottes Liebe für dich. Und das hängt nicht davon ab, ob du dich 3 Minuten später nicht mehr gut fühlst oder ob du morgen keinen Parkplatz findest. Gott hat es bewiesen, er liebt dich. Er liebt dich wirklich. Er liebt dich, auch wenn er dich in die Wüste führt. Ja, Christina, wir wissen ja nicht, was passieren wird in Tansania. Wir wissen auch nicht, was in Österreich passieren wird. Wissen wir auch nicht. Wenn du verwirrt bist von dem Fremden, von dieser fremden Welt, in die du da eintauchen wirst, wenn du frustriert bist, weil da einfach alles anders abläuft. Ich kann mich erinnern, du hast mir erzählt über deine Arbeit als Physiotherapeutin in Österreich, dass das 15 Minuten getaktet funktioniert. Das wird wahrscheinlich in Tansania nicht so klappen. Da ist einfach eine andere Welt. Und das wird frustrierend sein, glaube ich. Aber wenn das passiert, dann denke bitte daran, Gott liebt dich. Beschäftige dich wieder mit den Gründen dafür, warum das wahr ist. Erinnere dich immer wieder an diese Gründe, warum das wahr ist. Gott liebt dich und Gott hört dich. Bitte sag ihm alles offen und ehrlich. Gott ist da, auch in der Wüste. Gott versorgt mit dem, was du brauchst. Gott weckt Vertrauen. Bitte vertraue ihm. Und ich bin mir auch sicher, dass er durch dich noch mehr Menschen in seine Liebe hineinziehen wird. Durch dich werden mehr Menschen lebendiges Wasser finden und das Brot vom Himmel kennenlernen. Weil Gott ist ja da und weil Gott dich liebt. Das wird bei dir sichtbar sein. Das wird man in deinem Leben mitkriegen. Und das gilt auch für uns alle. Gott hat bewiesen, dass er uns liebt. Gott hat bewiesen, dass er dich liebt. Er hört uns, wenn wir zu ihm schreien. Er hört auch, wenn wir über ihn schimpfen. Bitte schimpfe mit ihm über ihn. Red mit ihm über deine Angst, zu kurz zu kommen. Über die Probleme, die zu groß sind. Über den Hunger in dir. Schrei zu ihm. Er hört dich, er ist da. Und jetzt vertrau ihm wieder neu. Vertrau ihm. Dieses Holzkreuz von Golgatha bringt das Leben. Vertraust du darauf? Vom Himmel kommt das Brot. Jesus selbst. Vertraust du darauf? Vor 2000 Jahren hat ein Mensch gelebt, ein Mann, der ist die Erfüllung für alles. Vertraust du darauf? Bitte vertraue ihm. Beten wir miteinander. Wir nehmen uns kurz eine Zeit der Stille und ich schließe mit einem Gebet ab. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns befreit hast, nicht nur aus Ägypten oder einer Sklaverei durch ein Meer hindurch und in einer Wüste, sondern du hast uns befreit von der Todesangst, von unserer Schuld, von unserer Scham. Du bist für uns am Kreuz gestorben, damit wir nicht das erleben müssen, von Gott getrennt zu werden. Für immer. Du hast den Weg freigemacht in ein ewiges Leben voller Hoffnung. Und wir danken dir. Herr, wir bitten dich, hilf uns, dir zu vertrauen. Auch wenn wir in Situationen stecken, die uns wie die Wüste vorkommen. Hilf uns bitte, dir trotzdem zu vertrauen. Erinner du uns immer wieder daran. Hilf uns auch, uns selbst daran zu erinnern, warum das wahr ist, dass du vertrauenswürdig bist. Danke, dass du das Brot des Lebens bist, du das lebendige Wasser bist, dass du unser Hitzeschild bist, der uns rettet. Herr, wir loben dich dafür. Amen.